Guten Morgen, ihr Lieben. Ganz liebe Grüße aus der Oberramstädter Gemeinde in der Falkenstraße. Ich freue mich, dass ich hier bin. Mein Name ist Daniel Masek, bin verheiratet, wir haben zwei erwachsene Jungs, bin seit 3,5 Jahren Pastor in der EFG Oberramstadt und das zweite Mal jetzt hier. Beim letzten Mal war ich oben, so 2 Jahre her. Und da sagte ich zum Frank vorhin, oh, dein Schlagzeug war ja größer das letzte Mal oben. Hat sich einiges verändert bei euch. Bin das erste Mal hier unten. Aber ich denke, ihr seid eine tapfere Gemeinde. Eine Bauzeit ist eine herausfordernde Zeit. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich kenne das mit einer Gemeinde, wo ich schon mal war. Eine Bauzeit ist eine spannende Zeit, die Gemeinde herausfordert, die Gemeinde zusammenführt, die manchmal auch so ein bisschen ja, durchrüttelt, aber auch Hoffnung und Mut macht für die Zukunft, das Ziel zu sehen, was da kommt. Ihr baut das Reich Gottes hier in dieser Stadt, in dieser Region. Letzte Woche war Muttertag und da musste ich so daran denken, ihr seid als Gemeinde unsere Mutter. Wir sind Tochtergemeinde in Oberramstadt. Ihr seid die Mutter. Und ich danke euch für eure Gebete, Unterstützung, für all das, was ihr mit initiiert habt, was ihr auch losgelassen habt für Oberramstadt. Und manchmal gibt man ja auch an Kinder was weiter, an Traditionen. Dieses, ihr habt das Mühltaler Tor, wir haben ein Segenstor. Also die ein oder andere Tradition haben wir übernommen von euch. Danke für alle Impulse, für alles, was ihr investiert habt. Und wir erleben Segen auch in Oberramstadt. Wir haben Anfang des Jahres einen Alpha-Kurs gehabt. Wir haben letzte Woche einen Taufkurs wieder begonnen. Und wir starten heute Abend mit dem Aufbau für eine Gebetswoche und haben die Woche dann 24/7 Gebetszeiten. Nicht jede Uhrzeit wird belegt sein. Also so weit sind wir noch nicht als Gemeinde, aber wir werden viele Gebetsmöglichkeiten haben bei uns im Haus. Und so wollen wir uns auch auf das Pfingstfest vorbereiten im Gebet. Schön, dass Gott sein Reich baut mitten unter uns. Und darum geht es auch heute. Dein Reich komme. Die zweite Bitte des Vaterunsers. Matthias Claudius, deutscher Lyriker und Liederdichter. Vielleicht dem einen oder anderen bekannt, der Mond ist aufgegangen oder wir pflügen und wir streuen. Der hat seinem Vetter Andres mal geschrieben, das Vaterunser ist ein für alle Mal das beste Gebet, denn du weißt, wer es gemacht hat. Aber kein Mensch auf Gottes Erdboden kann es so nachbeten, wie er es gemeint hat. Wir verkrüppeln es nur von Ferne, einer noch immer armseliger als der andere. Das schadet aber nicht, wenn wir es nur gut meinen. Der liebe Gott muss so immer das Beste tun und der weiß, wie es sein soll. Und so weiß ich, meine Predigt heute Morgen ist nur ein verkrüppelter Versuch, diesem wunderbaren Gebet auf die Spur zu kommen. Und vielleicht hilft es uns, ein Stück weit tiefer zu graben und zu schürfen und die Schätze des Vaterunsers zu bergen. Die zweite Bitte, dein Reich komme. Und interessant ist ja, nach dem Wort Himmel ist das Substantiv Reich das zweite Wort, das zweimal im Vaterunser vorkommt. Dein Reich komme und denn dein ist das Reich und die Kraft. Und es scheint irgendwie somit der zweite Schwerpunkt des Vaterunsers zu sein. Das Reich Gottes. Nun, das gibt es schon im Alten Testament, das ist mein erster Punkt. Das Alte Testament spricht vom Reich Gottes. Und den Menschen damals war es klar, dass Gott da ist, dass er König ist, dass er wirkt, dass er regiert. Aber es war ihnen auch bewusst, dass es einmal eine Zeit geben wird, in der der König weltweit gerecht und wahr richten und regieren wird. Und diese Königsherrschaft, die wir ja teilweise auch in unseren Liedern heute besingen, war ja nur teilweise zu sehen, zu spüren und zu realisieren. Die große Erfüllung war ja noch nicht eingetroffen. In Daniel 2, Vers 44 wird berichtet von Nebukadnezars Traum und von den vier Weltreichen. Und da heißt es: Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Das ist der weite Blick. Und so war immer die Sehnsucht da, dein Reich komme. Die Sehnsucht nach einem letztendlichen König, Retter und Messias. Und so warteten viele Menschen auf dieses Reich, auf die Vollendung, vielleicht sogar auf eine Revolution. Da war das Römische Reich. Und die, die das Reich unterstützten, dachten, ja, das Reich ist gekommen. Da waren die Pharisäer, die glaubten, das Reich Gottes komme, wenn man alle Gebote halte. Und zwar sichtbar dann, wenn das ganze Volk Israel die Sabbatgebote an einem einzigen Sabbat halten würde. Und dann, so die Aussage, würde der Messias sofort erscheinen. Dann käme das Reich. Dann waren die Zeloten, die Anti-Römer, könnte man sagen. Sie erwarteten das Reich und die Vollendung, wenn alle Römer vertrieben sind. Dann komme das Reich. Und mitten in diese Erwartungen, je nachdem, wie man das Reich definiert, mitten in diese Erwartungen kommt Jesus mit seinen Reichvorstellungen. Und das zentrale Anliegen von Jesus, das, was ihm am Herzen lag, das war eben dieses Reich der Himmel, das Himmelreich, das Reich Gottes. Lukas 8, Vers 1, man könnte so die Botschaft von Jesus zusammenfassen, wenn er sagt, oder wenn es heißt, und er verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Die gute Nachricht, die frohe Botschaft. Und als Beweis für seine Königsherrschaft waren seine Wunder zu sehen. Die Heilung von Blinden, Lahmen, Aussätzigen, Tauben, von Toten und die Verkündigung des Evangeliums für die Armen. Matthäus 11, Vers 5. Und dann kamen die Briefe. Und es wurde immer so ein bisschen deutlicher und klarer, Gottes Reich kommt. Aber es kommt so ein Stück anders vielleicht, als wir gedacht haben. Es kommt manchmal verborgen. Manchmal muss man dafür kämpfen, es bewahren. Und man merkte so, die Christen merken, oh, jetzt werden wir aber ein bisschen ungeduldig. Wann kommt denn jetzt das Reich? Herr, komme doch bald. Maranatha. Und dann die Apokalypse, die Offenbarung. Es wird eine Zeit kommen, in der Himmel und Erde neu gemacht werden. Die neue Königsherrschaft Jesu, bildreich dargestellt, konkret. Der König der Könige, der Herr aller Herren. Wie wirkt sich das Reich Gottes aus? Mein zweiter Punkt. Nun erstmal enttäuschend. Denn ein Kirchenkritiker hat mal gesagt, Jesus hat das Reich Gottes verkündigt, gekommen ist die Kirche. Mist. Das kann doch wohl nicht alles sein, oder? Und er hat so recht. Viele Menschen, die große Erwartungen an das Reich Gottes haben oder an die Reich Gottes Männer und Frauen, an die Vertreter, die wurden enttäuscht. Manche haben negative Erfahrungen mit Kirche, mit Glaube, mit Gemeinde gemacht. Gibt es. Und das ist nicht das, was Jesus gemeint hat. Denn Kirche und Gemeinde ist nicht das Reich Gottes. Auch wenn wir manchmal so viel investieren und denken, wir bauen und machen und tun, aber es ist nicht das Reich Gottes. Es ist ein Stück anbruchhaft, zeichenhaft des Reiches Gottes. Aber nicht mehr. Ein Stück Vorgeschmack, ein Amuse-Gueule, groß aus der Küche, aus der Himmelsküche. Ein Stück schaut und seht, so oder ähnlich und noch viel besser könnte es sein. Wir sollen abwarten, geduldig sein, hoffen und beten. Das Reich Gottes ist aber auch so völlig anders, als wir denken. Bei einem Reich denkt man an Kraft und Stärke, aber das Reich Gottes besteht aus Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das ist so ganz anders, das Reich Gottes. Da gibt es keinen Zorn, keinen Hass, keine Bitterkeit. Das war schon Napoleon aufgefallen. Er war beeindruckt von Jesus, habe ich gelesen. Und er soll gesagt haben, ich kenne die Menschen und ich sage euch, dass Jesus Christus kein gewöhnlicher Mensch ist. Zwischen ihm und jeder anderen Person in dieser Welt gibt es überhaupt keinen Vergleich. Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich, wir haben Reiche gegründet. Aber worauf beruhten die Schöpfungen unseres Genies? Auf Gewalt. Jesus Christus gründete sein Reich auf der Liebe. Und zu dieser Stunde würden Millionen Menschen für ihn sterben. Mein Reich ist in Trümmern gegangen. Dagegen das Reich Christi steht seit 1800 Jahren und breitet sich immer weiter aus. Wow, was für eine Erkenntnis. Napoleon Bonaparte, beeindruckt von Jesus. Dann war der Reformator Martin Luther, der sich viele Gedanken über das Reich Gottes gemacht hat. Und er hat angefangen, zwei Reiche zu unterscheiden und hat sie jeweils bestimmten Menschengruppen zugeordnet. Er sagte, da gibt es das Reich Gottes, in dem leben die Christen und im Reich der Welt alle übrigen Menschen. Und jeder Mensch kann nur Bürger eines der beiden Reiche sein, entweder als Christ im Reich Gottes oder als Nichtgläubiger im Reich der Welt. Diese Zwei-Reiche-Lehre hat im Laufe der Geschichte dazu geführt, dass Christen in den Gemeinden und Kirchen sich oft in ihre kleine Welt zurückgezogen haben. In ihre Bubble, würde man heute sagen. In ihre fromme Seifenblase. Man wollte mit der nicht frommen Welt da draußen nichts zu tun haben. Christen im Fußballverein, da wird doch sonntags gespielt. Ich bin vorhin an einem Fußballverein vorbeigefahren, als ich hierher kam. Die haben fröhlich gespielt. Tanzen, ins Kino gehen, weltliche Filme schauen. Das war und ist für manche Christen heute unmöglich. Aufgrund dieser Zwei-Reiche-Lehre. Geprägt vielleicht auch. Manche haben das Wohnzimmer als das fromme Reich betrachtet. Haben dort einen Fernseher gehabt, der war aber nicht sichtbar, sondern in einer Schrankwand, unsichtbar. Und man hat dann trotzdem ESC geschaut. Habe ich auch gestern Abend geguckt. Und so manches ist einfach nur scheinheilig. Und wir merken, das hat Jesus nicht gemeint, als er über das Reich Gottes gepredigt und gesprochen hat. Denn das Reich ist da und es ist am Entstehen. Und es wächst. Es ist ganz anders. Wie ein Sauerteig, der sich ausbreitet. Wie ein Senfkorn, das sich in die Höhe streckt. Vor kurzem kam ich mit einem unserer Nachbarn ins Gespräch, als ich im Hof am Auto was repariert und Batterie aufgeladen hatte. Und da kam er auf mich zu und sagte, Daniel, übrigens, ich habe jetzt mal angefangen, in der Bibel zu lesen. Ich dachte, wow, cool, wir haben noch nie darüber so gesprochen. Und er sagte, ja, ich habe angefangen und ganz spannend. Ich habe gesagt, ja, hoffentlich hast du nicht ganz vorne angefangen. Denn es ist ganz schön mühsam, von vorne bis nach hinten durchzulesen. Fang doch im Markus-Evangelium an, im Neuen Testament. Das ist ein bisschen leichter und das ist kürzer, wenn so die Geschichten von Jesus schneller zusammengefasst. Ah ja, okay. Und ich merke, Reich Gottes ist manchmal so ganz, ganz klein und unscheinbar. Und wir sehen es vielleicht gar nicht. Betrachten es aus der Entfernung und denken, das soll Reich Gottes sein? Das ist Reich Gottes. Dein Reich komme heißt also, das Reich Gottes ist im Kommen, ist im Wachsen, im Anbruch, etwas Dynamisches, Wachsendes. Und das soll noch mehr Raum gewinnen, größer werden. Jesus hat sich nie in eine fromme Ecke zurückgezogen. Er hat sich nie abgekapselt. Jesus hat sich mit Menschen umgeben, die krank waren, die fragend waren, die skeptisch waren. dein Reich komme. Das ist kein Selbstzweck. Es soll uns verändern, es soll uns Geschmack auf Gott machen. Ein Königtum der Liebe, der Barmherzigkeit, der Güte. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dann merken wir, es ist etwas ja auf die Zukunft ausgerichtet. Dein Reich komme letztendlich. Aber es soll sich jetzt schon im Heute auswirken. Lieber Vater im Himmel, bitte nimm uns doch in die Zukunft mit. Vielleicht erwarte ich was von der Zukunft. Und dann ist unsere Zeit und das Reich Gottes vielleicht schon gekennzeichnet durch einen noch nicht, aber schon jetzt. Und wir sind in dieser Zwischenzeit, da befinden wir uns. Ein schon jetzt ist zu spüren, da wo Gott wirkt und wo seine Botschaft Raum gewinnt. Bei den Schülerinnen und Schülern, bei den Nachbarinnen und Nachbarn, bei deinen Arbeitskollegen. Aber es ist noch nicht völlig umgesetzt. Es ist noch nicht der Himmel auf Erden. Und in dieser Zwischenzeit leben wir. Mein dritter Gedanke, die Sehnsucht nach dem Reich Gottes. Was löst es aus, wenn du hörst, dein Reich komme? Löst es eine Sehnsucht aus, eine Erwartung? Ist das ein Wunsch in dir? Ist es vielleicht eine Begeisterung in dir? Gottes Reich? Denn das Reich Gottes verändert uns. Es verändert seine Bürger. Es wirkt sich auf die Einwohner aus und verändert sie. Nicht die Kinder verändern das Reich verändert die Kinder, die Töchter und Söhne. Und wie? Wie zeigen sich Veränderungen im Reich Gottes? Wenn unsere Sehnsucht nach dem Reich Gottes stark ist, dann zeigen sich Veränderungen. Anklagen, wie schlimm die anderen sind und wie schlimm die Umstände sind, werden weniger, wenn das Reich Gottes sich ausbreitet. Forderungen gegenüber Leiter und Leitung werden seltener und man unternimmt selbst etwas, wird aktiver, wenn das Reich Gottes konkreter wird. Es wächst ein Verständnis für die anderen, für die Schwachen, für die Einsamen, für die Kranken und die, die einem nicht so liegen. Dann wächst das Reich Gottes. Dann nimmt die Sorge um das eigene Image ab und ebenso das Selbstmitleid. Dann nimmt die Dankbarkeit zu gegenüber Gott und gegenüber den Mitmenschen. Und in den Stürmen des Lebens wächst zunehmend das Gefühl einer tiefen, inneren Zufriedenheit und Geborgenheit in Gott. Gott, du baust dein Reich, auch in den schweren Zeiten. 1945, der Theologe Helmut Thielicke beschreibt gegen Kriegsende, was Jesus zu ihm sagt. Er sagt, gerade hier, mitten in diesem Elend, also 1945, hat die Herrschaft Gottes eingesetzt, denn ich bin ja da. Und dann folgert er weiter, dass wir im Donner der Bombennächte und in den Schreckenskammern unserer Keller und unterirdischen Stollen mehr vom Reich Gottes gelernt haben, als es jene ruhigen und fast utopischen Zeiten des Behagens nahelegen vermochten. Die größten Geheimnisse Gottes spielen sich immer in der Tiefe ab. Darum ist auch dem Ruf aus der Tiefe die größte Verheißung gegeben. Wünschen wir uns das, diese Tiefen? Boah, ich bin ehrlich, ich nicht. Aber ich weiß, dass in den Tiefen ich Gott ganz besonders erlebe und erfahre. Ich wünsche es mir nicht so. Ich wünsche mir doch lieber das andere, so auf Wolke 7 zu schweben und zu fliegen und es klappt alles. Aber in den Tiefen des Lebens, da kommen die großen Veränderungen. Da ist Gottes Reich ganz besonders gegenwärtig. Da beten wir vielleicht noch intensiver in den Krisenzeiten. Dein Reich komme. Ich komme so langsam zum Schluss, denn das Reich Gottes bringt uns auch in die Verantwortung. Das Vaterunser soll uns ja Horizonte aufreißen, unser Denken, unser Beten verändern. Du bist nicht allein auf dieser Erde. Da sind viele andere, da sind hungernde Menschen. Da sind Christen, die leiden, weil sie wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Sie sind Märtyrer. Und wenn wir Bürger des Reiches Gottes sind, das weiter ausbreiten wollen, dann ruft uns Gott in die Verantwortung. Und manchmal denken wir, ach, wie klein ist doch meine Welt, wie schön und heil. Nee, Schluss mit der heilen Welt, die gibt es nicht. Denn wir beschmutzen das Reich Gottes. Wir breiten es nicht aus. Wir versäumen es, zu pflegen und daran zu arbeiten. Wir tragen dazu bei, dass Gottes Name eben nicht immer geheiligt wird. Manchmal schäme ich mich, wenn vor mir ein Autofahrer mit einem Fisch hinten drauf so fährt, als gäbe es keine Verantwortung vor Gott und vor seinem Schöpfer. Oder ich versinke im Boden, wenn ich den Mund nicht aufbringe, Menschen zu einer Gemeindeveranstaltung einzuladen. Das ist meine Not, das ist unsere Not. Wir werden unserer Berufung als Bürger des Reichs nicht immer treu. Und deshalb ist das Vaterunser-Gebet auch ein Reich Gottes-Gebet voller Schreien. Herr, ich halte mich und die anderen nicht mehr aus. Es ist ein Gebet der Buße. Herr, vergib mir. Es ist ein Gebet der Umkehr. Herr, ich will anders werden. Hilf mir. Aber bei all dem, was wir tun, wofür wir beten, soll es immer wieder um das Reich Gottes gehen. Investieren wir genug darin? Helfen wir den Menschen, die in Not sind? Kümmern wir uns genügend um Christen, denen es nicht gut geht? Vergeben wir anderen, wie Jesus ihnen vergibt? Und ich weiß, das Vaterunser ist ein mutiges Gebet. Es ist ein gefährliches Gebet. Denn beim Nachdenken und beim Beten krempelt es meine innerste Motivation um. Es richtet sie auf Gott. Es wirft mich ganz auf Gott und fragt mich bei der Bitte, dein Reich komme, bin ich bereit, mich darauf einzulassen? Bin ich bereit, Konsequenzen in Kauf zu nehmen? Bin ich bereit, mich verändern zu lassen? Wenn wir beten, dein Reich komme, dann drück das aus. Lass uns etwas, Herr, von dem Himmel, in dem du bist, hier auf unserer Erde sehen, schmecken und erleben. Der Himmel soll sich auf Erden auswirken. Und das ist die Sehnsucht, dass Gottes Reich konkret wird. Amen. Ich freue mich auf das nächste Lied. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, passt sehr gut zu dem Thema.